einen schönen ersten Advent auch von mir hier vorne. Gott kommt und es wird hell. Ich kann mir vorstellen, dass so einige von uns heute Morgen die erste Kerze am Adventskranz oder Gesteck angezündet haben. Und ja, ich denke, die vier Kerzen, die können uns vierfach erinnern, wie es ist, wenn Gott zu uns kommt. Heute möchte ich an den vier Kerzen Gottes Geschichte mit uns entlang gehen. Gott ist ja mal ganz grundsätzlich gekommen und hat diese Welt ins Leben gerufen. Und das nehmen wir mal als ersten Akt heute. Gott hat diese Welt ins Leben gerufen. Und es wurde hell. Freundschaft, Beziehung mit Gott wurde möglich. Also Gott kam zunächst als Schöpfer in diese Welt, um Beziehung zu ermöglichen. Den Menschen, die sich ganz neu mit Glauben auseinandersetzen, empfehlen wir immer, den vierten Teil der Bibel zuerst sich so vorzunehmen und kennenzulernen, das Neue Testament. Aber wenn man die Bibel vorne aufschlägt, beginnt man mit dem Alten Testament und da findet man die Schöpfungsgeschichte. Und da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde wieder Abend, Morgen, der erste Tag war vergangen. Und dann lesen wir weiter, wie Gott am zweiten Tag den Himmel als Gewölbe schuf. Am dritten Tag trennt Gott Wasser und Land. Unsere Erde entsteht mit der Vielfalt aller Pflanzen und Bäume. Und am vierten Tag heißt es weiter, da befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Sie sollen die Erde erhellen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte sie an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Wieder wurde es Abend und Morgen, der vierte Tag war vergangen. Und so geht es weiter. Gott spricht und es geschieht. Gottes Wort ist wirkmächtig und ruft ins Leben, bringt Leben hervor. Am fünften Tag wimmelt es dann von Wassertieren und Tieren in der Luft. Am sechsten Tag kommen die Landtiere dazu. Und dann heißt es in Vers 26, und dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen. Und so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie. Und im zweiten Kapitel lesen wir in Vers 15, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Also Gott übertrug uns Menschen seine gute, bewahrende, treue Haushalterschaft, Verwalterschaft. Wir sollen Gottes gestalterische Begabung, seine Arbeit, Zusammenarbeit im positivsten Sinne multiplizieren in dieser Welt. Dass der hebräische Begriff für Arbeit zugleich Anbetung heißt, verdeutlicht, welche positive Arbeitseinstellung wir als Haushalter des Schöpfers haben dürfen. In unserem Wirken, ganz egal, wie unsere tägliche Arbeit so aussieht, das ist bestimmt hier ganz verschieden, soll sich Gottes Wirken abzeichnen, zeigen. Wo brauchen wir vielleicht in unserem Alltag eine ganz neue, nämlich so eine positive Arbeitseinstellung? Und Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Und es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. Und dann ruht Gott einen Tag aus, macht eine heilige Pause nach seiner kreativen Arbeit. Und das ist auch für uns gut. Insgesamt eine sehr gute und freundliche Schöpfungsordnung. Gott mitten und unmittelbar bei seinen Menschen. Wir Menschen geschaffen zu echter, zu tiefer Gemeinschaft, ausgestattet mit Sprache, um uns mitzuteilen, zu unterhalten, uns zu verständigen, zusammenzuarbeiten, das Leben zu feiern, zu lachen, zu singen, geschaffen zu guten Beziehungen. Lassen wir Gott in unsere Beziehungen hinein, dass wir sie von ihm mitgestalten lassen. Gott mitten in seiner Schöpfung bei seinen Menschen. In Kapitel 3 lesen wir: Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, die Menschen, wie Gott der Herr im Garten umherging. Eine tolle Szenerie. Gott mitten unter uns. Begegnung mit Gott mitten im Alltag. Unmittelbar direkte Freundschaft mit Gott. Lassen wir diese Begegnung im Alltag zu? Nehmen wir uns dafür Zeit? Hören wir Gottes Schritte kommen und was machen wir dann? Und selbst dann, nachdem sich der Sündenfall, der Vertrauensbruch von Seiten der Menschen ereignet hat, was wir im dritten Kapitel zu Beginn der Bibel lesen, kommt Gott und ruft nach seinen Menschen. Und das tut er bis heute. Gott kommt und ruft uns, damit es bei uns hell wird. In 1. Mose 3, Vers 9 heißt es: Aber Gott rief: Adam, wo bist du? Adam ist im Hebräischen kein Eigenname, sondern bedeutet einfach Mensch. Mensch, wo bist du? Und da können wir unseren Namen einsetzen. Gott sagt zu uns: Ich habe dich wunderbar geschaffen, um in enger Vertrautheit mit dir zu leben, in einer Freundschaft. Ich liebe dich. Komm, wo immer du gerade steckst oder in was du feststeckst oder dich vielleicht meinst, verstecken zu müssen, worin du dich vielleicht verloren hast. Komm, ich liebe dich. Ich mache alles, auch dein Leben, hell. Ich bringe ans Licht. Ich entlarve die Lügen in deinem Leben. Du kannst mit dem anstrengenden Versteckspiel aufhören. Du brauchst auch nicht Schwarzer Peter spielen, die Karte an andere weiterreichen. Komm lieber mit allem zu mir. Dann wird es hell. Lass mich in dein Leben sprechen. Lass mich in dein Leben kommen, dann geschieht das Beste. Gibt es vielleicht Bereiche, wo wir uns verstecken? Bereiche, wo uns Scham bestimmt, die uns im Versteck hält? Gott ist auf der Suche nach uns und er ruft uns: Mensch, wo bist du? Geliebter Mensch, wo bist du? Gott ist unterwegs, uns immer wieder zu begegnen. Gott ist auf der Suche nach uns. Das kann sich uns als erste Kerze, als erster Akt einprägen. Gott kommt in diese Welt als Schöpfer. Er sucht Beziehung zu uns und möchte mit uns unser Leben gestalten. Die zweite Kerze, der zweite Akt. Wir brauchen Rettung. Schon in der Schöpfungsgeschichte wird deutlich, wie Menschen Gott nicht mehr vertrauen, schlechte Entscheidungen treffen und dabei anfingen, Stein auf Stein Mauern zu bauen, die ihre Beziehung beschädigten. Beziehung zu Gott, aber auch untereinander. Wir brauchen Rettung. Grundlegend, aber auch immer wieder, mitten in unserem Alltag. Und Gott gibt uns Lichtblicke. Gott gibt uns seine Versprechen. Das Alte Testament, 3/4 der Bibel, ist eine schier unglaubliche Liebesgeschichte der Geduld und Nachsicht Gottes mit seinen Menschen, die zu ihm gehören, seinem Volk, einem widerspenstigen Volk. Gott offenbarte sich immer wieder einzelnen Menschen, seinen Propheten. Sie waren wie einzelne Lichter in der Dunkelheit der Umstände und der Herzen. Sie waren Gottes Sprecher in die verschiedenen Situationen hinein. Sie sollten vor Abgründen warnen. Sie sollten trösten, wenn alles mal wieder schier nicht auszuhalten war, wenn sich Angst und Hoffnungslosigkeit breit machten. Immer wieder sollten Gottes Boten ermutigen und Gott guten Absichten für eine großartige Zukunft zeichnen. Wir haben Gottes Wort in Form von der Bibel. Sie ist eine reichhaltige Quelle der Ermutigung und Erfrischung. Gottes Zusagen und Versprechen geben uns Kraft und Mut. Lassen wir Gottes Wort, seine Zusagen immer wieder aktuell zu uns sprechen? Nutzen wir die Bibel als Gottes Reichtum für uns mitten in unserem Alltag? Im Alten Testament lesen wir, wie Gott immer wieder seine Boten ermutigt. In Jesaja 49 ermutigt Gott seinen Propheten Jesaja speziell, aber wir dürfen uns immer wieder angesprochen fühlen, aktuell angesprochen fühlen durch die Zusagen, die wir lesen. Und Gottes Wort geht immer über das damals Aktuelle und das heute Aktuelle weit hinaus und hat immer viele Schichten und eine größere Perspektive. Hier 600 Jahre vor Jesus, bevor er in diese Welt kam, wird schon das Bild von Jesus als dem ultimativen Boten und Licht für alle Völker gezeichnet. Wir lesen in Jesaja 49, Vers 6, da spricht Gott seinem Boten zu und das weist auf Jesus: Du sollst nicht nur die 12 Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen, das Volk war damals im Exil. Dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen, das wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. So spricht der Herr, der Erlöser und der heilige Gott Israels zu dem, der überall verachtet ist, verabscheut von den Völkern und unterdrückt von den Herrschern dieser Welt. Könige und Fürsten werden erkennen, dass du in meinem Auftrag handelst. Voller Ehrfurcht erheben sie sich von ihren Thronen und werfen sich vor dir nieder. Denn ich, der heilige Gott Israels, habe dich erwählt und ich stehe treu zu dir. Ich verspreche dir, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Ich will dich vor Schaden bewahren und durch dich einen Bund mit meinem Volk schließen. Du wirst den Gefangenen zurufen, kommt heraus aus euren dunklen Kerkern, kommt ans Licht, ihr seid frei. Und das erfüllt sich dann, als Jesus, der Gottes Sohn, in diese Welt kommt. Er sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Die befreiende Liebe Jesu haben damals viele Menschen ganz aktuell erfahren und sie ist erfahrbar bis heute. Und dann wird das Bild gezeichnet von der Herde, dem guten Hirten und den Schafen. Eine Verheißung für die Menschen, die zu Gott gehören. Es wird ihnen gehen wie einer Schafherde, die an den Wegen und selbst auf kahlen Hügeln Nahrung findet. Sie leiden weder Hunger noch Durst, Hitze und Sonnenglut schadet ihnen nicht, denn ich habe Erbarmen mit ihnen und führe sie zu sprudelnden Quellen. Auch die Berge dürfen für sie kein Hindernis sein. Ich ebne sie ein. Seht, von weit her strömen sie herbei, von Norden kommen sie und von Westen. Himmel und Erde jubelt, ihr Berge, brecht in Freudenschreie aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Voll Erbarmen nimmt er sich der leidenden Menschen an. Jerusalem klagt, ach Herr, der Herr hat mich im Stich gelassen, er hat mich längst vergessen. Doch der Herr antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen, bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Das erinnert uns ganz direkt an Jesus, an seine Nägelmale. Gott wird kommen, der Erlöser wird kommen, 600 Jahre vor Christus verheißen. Gott kommt immer wieder in unseren Alltag mit seinen Zusagen, seinen Versprechen und dem großen Versprechen der Erlösung. Wir feiern in unserer Gemeinde jeden Sonntagabend mal am ersten Sonntag im Monat, also nächste Woche, in Gruppen. Und ansonsten, so wie heute, dass jeder individuell Abendmahl nehmen kann. Und jeder ist eingeladen, der dieses großartige Angebot Gottes für sich gelten lassen will. Sich hineinrufen lassen möchte in eine persönliche Beziehung zu Gott, der Jesus Christus mit dem, was er für uns getan hat, dass er alle Schuld für uns begleicht, dass er die Brücke zu Gott geworden ist, die Tür zu Gott, wer das für sich annimmt und gelten lässt, der ist eingeladen, Abendmahl zu feiern. Abendmahl als Gemeinschaftsmahl der Beziehung zu Gott, als Erinnerungsmahl an das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind in seine Handflächen geschrieben. Jesus als Auferstandener mit seinem verwandelten Körper trug ja nicht mehr die ganzen Wunden der Kreuzigung an sich. Ein verwandelter Körper, ein ewigkeitstauglicher Körper hat keine Wunden, keine Schmerzen mehr. Ein Körper, mit dem Jesus durch Türen gehen konnte, die verschlossen waren. Also ein anderer Körper, ganz menschlich und doch anders. Aber was er hatte, waren die Nägelmale, die er Zweifler immer noch, die er Zweiflern entgegenstrecken konnte. Offensichtlich nicht im eigentlichen Sinne, so verstehe ich es, als Wunde gedacht, sondern eigentlich als Zeichen seiner Persönlichkeit. Hingabe, Liebe bis zum Tod. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Und es ist auch heute eine Einladung. Gott kommt zu uns und streckt uns seine Hände entgegen. In Vers 23 heißt es in Jesaja 49 weiter: Ich bin der Herr, ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen schenkt. Wir machen eine Besinnungspause, während das Quartett für uns noch einmal spielt. Die dritte Kerze kann uns daran erinnern, dass dann Jesus kam. Vor etwa 2000 Jahren, Jesus kommt als der ultimative Lichtblick. Durch Jesus wird Leben im Licht für uns möglich. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel heißt es ab Vers 9, der das wahre Licht ist, kam in die Welt, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Geschöpfe sind wir von Anfang an. Gottes geniale Geschöpfe. Aber Gott lädt uns ein, in Jesus Christus seine Kinder zu werden. Liebe drängt sich ja nicht auf. Liebe bietet an. Liebe lässt Freiheit. Aber die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten und das bis heute tun, denen gibt Gott das Recht, Kinder Gottes zu werden. Durch Jesus werden aus Geschöpfen Kinder Gottes. Und Vers 13 erklärt, das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen Gott. Dieses neue Leben ist einfach ein Geschenk. Vers 14, das Wort wurde Mensch. Jesus als das letztgültige Wort Gottes wurde Mensch und lebte unter uns. Und die Zeitzeugen berichten, wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Jesus, in ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Jesus bringt die Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfungsabsicht Gottes. Wir Menschen sind geschaffen und geboren, Gottes Kinder, seine Vertrauten zu werden. Jesus zu vertrauen, führt uns direkt in eine lebendige Beziehung zum Schöpfer dieser Welt. In Jesus begegnet uns der respekteinflößende Schöpfer des Universums mit seiner ganzen vergebenden Liebe und Treue. Jesus ist der Lichtblick. Und dann heißt es in Johannes 8, Vers 12, Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Jesus kam ja als Gottes Sohn unvorstellbar klein und demütig im Stall eines unbedeutenden Kaffs, also Bethlehem, zur Welt unter ganz primitiven Bedingungen. Aber er ist ja nicht der kleine Jesus in der Krippe geblieben. Er ist in die Welt gekommen als das Licht für die Welt. Licht ist elementar. Ohne Licht können wir auf Dauer gar nicht leben. Ohne Licht entfaltet sich auch kein Leben. Jesus ist der, den wir unbedingt brauchen. Er ist das Licht. Und was bedeutet das? Das bedeutet ein Leben, in dem gerade nicht die Kälte regiert. Wo Licht ist, entsteht Wärme. Ein Leben in Orientierung, egal wie dunkel es ist und es vielleicht zwischendurch werden kann in unserem Leben, da bleibt das Licht am Ende des Tunnels. Ein Leben, das nie hoffnungslos ist. Ein Leben im Licht ist ein Leben unter Gnade. Dunkles braucht uns nicht mehr gefangen halten. Licht durchbricht die Dunkelheit. Licht ist stärker. Gottes Licht ist stärker. Dunkles darf endlich ans Licht und stößt auf Gnade. Gnade verändert und befreit. Wo brauchen wir das aktuell? Wollen wir das in Anspruch nehmen? Ein Leben, das nicht ins Leere läuft, sondern ans Ziel kommt. Ein sinnvolles, ein helles Leben wird durch Jesus als Licht eröffnet, geschenkt und möglich. Egal, was hinter uns liegt und was noch vor uns liegt. Und vor uns, darüber habe ich am Ewigkeitssonntag, letzten Sonntag gepredigt, liegt immer noch das Beste. Und da kommen wir auch zur vierten Kerze, zum vierten Akt. Jesus wird wiederkommen. Und dann wird es gar keine Dunkelheit mehr geben. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, nimmt uns mit hinein in die letzten Dinge. Und im allerletzten Kapitel, in Kapitel 22, werden wir mit hineingenommen in diese ganz neue Welt Gottes. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes. Das ist eine Bezeichnung für Jesus, der das Opferlamm für unsere Sünden freiwillig geworden ist. An beiden Ufern des Flusses, der neben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Und mit den Blättern dieser Bäume werden die Völker geheilt. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter dem Fluch Gottes stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr und alle Bewohner werden Gott dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben. Und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Da geht es um Mitregieren, um Mitgestalten. Mit Gott gemeinsam als seine Kinder, als Mitregenten die neue Welt gestalten. Was für eine Zukunft. Jesus wird wiederkommen und dann wird es keine Dunkelheit mehr geben. Ab Vers 10 heißt es in Kapitel 22 im Buch der Offenbarung, dann sagte Jesus zu mir, Jesus begegnet in diesem Buch seinem alten Freund Johannes, der das Johannesevangelium und die Briefe geschrieben hat, dann sagte Jesus zu mir, halte die prophetischen Worte nicht geheim, die du aufgeschrieben hast, denn bald wird alles in Erfüllung gehen. Wer dennoch weiter Unrecht tun will, der soll es tun. Wer mit Schuld beladen bleiben will, der soll es bleiben. Wir merken, Gott zwingt sich nicht auf. Sein Angebot ist immer die Liebe, aber wir haben Freiheit, dieses Angebot anzunehmen oder nicht. Wer ein Leben führt, wie es Gott gefällt, der soll weiterhin so leben. Und wer Gott gehört, der soll bei ihm bleiben. Macht euch bereit. Ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel, der erste und letzte Buchstabe der Geschichte, der Weltgeschichte. Glücklich werden alle sein, die ihre Kleider reingewaschen haben. Hier ein Bild auf die Taufe als Entscheidung der Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Sie dürfen durch die Tore in die Stadt hineingehen und die Früchte von den Bäumen des Lebens essen. Draußen vor den Toren der Stadt müssen alle Feinde Gottes bleiben. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus der Familie Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Ein Ausblick, den Jesus uns selbst gibt im letzten Buch der Offenbarung. Und nun leben wir zwischen diesem ersten Kommen Jesu in den Stall von Bethlehem und dem zweiten Kommen Jesu als Weltenherr, als Richter. Wir leben sozusagen noch im Licht dieser dritten Kerze, im dritten Akt meiner Predigt. Und was machen wir jetzt so lange? Es geht ja nicht darum, die Hände in den Schoß zu legen und die Zeit noch abzusitzen. Nein, es geht um ein aktives und bewegtes Warten. Wir haben eine Identität, nämlich Licht zu sein. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, die Verse 14 bis 16, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Ganz im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel loben. Die Frage ist hier ganz offensichtlich überhaupt nicht, ob wir als Licht leuchten können, sondern Jesus sagt, ihr seid das Licht, wenn ihr zu mir gehört. Dann habt ihr von mir als dem Licht Licht und dann seid ihr Licht. Also die Frage stellt sich nicht an unser Lichtvermögen, sondern die Frage ist eher, wie sind wir, wo sind wir aufgestellt? Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Die Frage ist, sind wir im Eimer? Unter dem Eimer? Also, wo sind wir? Wo sind wir aufgestellt? Wie sind wir aufgestellt? Man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Wie sind wir platziert? Wo platzieren wir uns? Wer hat etwas davon, dass wir leuchten? Ich denke, das müssen wir in unserem ganz unterschiedlichen Alltag nochmal hinterfragen. Wir sind berufen, Licht zu sein. Das ist unsere Identität. Und Gottes Job ist es, dass er dieses Wunder schenkt, dass Menschen unsere guten Taten, dass Jesus durch uns herausleuchtet, sehen und es dann so verschalten, dass sie Gott dahinter erkennen. Interessant ist ja, dass dieser Vers sagt, sie werden eure guten Taten sehen, also nicht eure Worte hören, sondern ganz offensichtlich spricht unser Leben ja viel mehr, als Worte sprechen können. Sie werden eure guten Taten sehen und, wie durch ein Wunder, das Gott schenkt, wird es auf Gott verweisen, was wir tun. Wird Gott dann schenken, wenn wir richtig platziert sind, wenn Menschen unser Licht sehen können, dann werden sie merken, dass wir nur durchscheinen und dass dahinter etwas viel Größeres steht, nämlich Gott selbst, Gott, der gute Gott, Jesus Christus, der das Licht ist. Darauf dürfen wir vertrauen, dass Gott diesen Verwandlungsjob gut machen wird. Aber wir dürfen uns jeden Tag immer wieder platzieren, aufstellen, dürfen Kanäle dieser Liebe Gottes sein, dürfen sein Licht abstrahlen. Und dafür dürfen wir seine ganze Kreativität, die schöpferische Kreativität nutzen. Wir dürfen seine Kraft nutzen. Die Zusagen, die er uns gibt als Lichtblicke, dürfen wir immer wieder in unseren Alltag hineinholen, uns ermutigen lassen. Gott kommt und es wird hell. Gott kommt als unser Schöpfer mit seiner schöpferischen Kraft und lädt uns in eine persönliche Beziehung zu uns ein. Gott kommt mit seinen Versprechen, seinen Zusagen in seinem Wort, die er uns als Lichtblicke mitten im Alltag gibt. Jesus kommt ultimativ als das Licht in diese Welt. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann werden wir nicht im Dunkeln wandeln, sondern dann folgen wir dem Licht, das zum Leben führt. Und dann nutzen wir diese Zeit als Licht, als Lichtherr in der Umgebung, in die wir gestellt sind. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir. Jesus Christus, wir danken dir, dass wenn ihr kommt, dass es hell wird. Danke, Vater im Himmel, dass du in deine Schöpfung kommst und uns rufst, dass du uns immer wieder herausrufst und sagst, wo bist du? Dass du nicht müde wirst, Beziehung mit uns zu suchen und Beziehung mit uns zu gestalten, diese Welt mit uns zu gestalten. Danke für deine Versprechen, die du uns als Lichtblicke gibst durch dein Wort. Immer wieder diese vielen guten Verheißungen, die uns Mut machen und mit denen wir anderen Mut machen dürfen. Danke, Jesus, dass du als das Licht der Welt in diese Welt gekommen bist und dass wir dir folgen dürfen und dass wir auf diese Weise selbst zu Lichtern werden, die von dir her Leuchtkraft haben, die von dir her die Möglichkeit haben, identifiziert zu werden. Wir wollen uns aufstellen lassen, dass dein Licht durch uns leuchten kann. Wir wollen uns bewusst platzieren. Und danke, dass wir uns darauf freuen dürfen, dass du wiederkommst. Nicht als armes Kind in einer Krippe, sondern als Weltenherr. Und dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird, worauf wir uns jetzt schon freuen können, wo es keine Dunkelheit mehr geben wird und wo wir mit dir diese neue Schöpfung gestalten dürfen. Danke, dass das Beste immer noch kommt. Amen.